Hörgeschichten für Kinder.
Das blumige Abenteuer des Bernhard Hasenfuß von Thorsten Kuchter. Seltsame Hilferufe. Bernhard Hasenfuß erwachte, weil ihn ein Sonnenstrahl an der Nase kitzelte. Er drehte sich von der einen auf die andere Seite, er wälzte sich hin und her, er kratzte sich an der Stirn, dann legte er sich auf den Bauch. Das alles tat er jeden Morgen, denn er mochte nicht gern aufstehen. Und er tat es auch an diesem Morgen. Am Ende setzte er sich, wie immer, auf den Rand seines Bettes, stellte die Füße auf den Holzfußboden und kratzte sich am Kopf. Irgendetwas war heute anders. Bernhard Hasenfuß setzte seine dicke Brille auf, die wie immer auf dem Nachttisch neben seinem Bett lag. Er blickte nach links. Da stand sein Kleiderschrank. Dann blickte er nach rechts. Da war die weiße Wand, an der ein Bild vom Meer hing. Alles wie immer. Was war denn dann anders? Bernhard Hasenfuß reckte sich und streckte sich, fuhr sich mit der Hand durchs Haar. Gerade wollte er aufstehen und ins Bad gehen, da bemerkte er, was anders war als sonst. Irgendjemand rief ihn: »Bernhard! Bernhard!« Sein Name drang durch das offene Fenster ins Schlafzimmer. Er kannte die Stimme nicht. War es überhaupt eine Stimme? Es klang wie ein Flüstern, wie ein Windhauch, wie ein Rascheln. Aber es war sein Name, den er da hörte. Seltsam. Bernhard Hasenfuß gefiel das nicht. Obwohl er sich bemühte, es niemanden merken zu lassen, trug er seinen Namen zurecht. Er war ein Hasenfuß, ein kleiner Feigling, ein kleiner Mann, der es liebte, wenn man ihn in Ruhe ließ. Manchmal dachte er für sich: »Was heißt es schon, ich lasse es niemanden merken? Sollen es doch ruhig alle wissen, dass ich ein Hasenfuß bin. Dann lassen Sie mich fein in Ruhe. Und ist das nicht das Feinste auf der ganzen Welt?« »Ja, das ist es.« Bernhard Hasenfuß blieb sitzen. Vielleicht hörte das Rufen ja ganz von alleine auf. Manchmal erledigten sich unangenehme Dinge von selbst. Man musste nur Geduld haben. Doch es half nicht. Immer wieder rief jemand: »Bernhard! Bernhard!« Er seufzte und ging ins Bad. Er drehte die Dusche auf, stellte sich darunter und sang ein Lied. Das Wasser rauschte und seine Stimme hallte an den Fliesen wieder. Schön war das. Und noch schöner, dass er nicht hören konnte, ob der jemand weiter nach ihm rief. Als er fertig geduscht hatte, sang er einfach weiter, rubbelte sich die Haare trocken, schlüpfte in den Bademantel und ging nach unten, um zu frühstücken. Doch oje, es hatte alles nichts genützt. Unten in der Küche hörte man durchs offene Fenster das Rufen noch viel lauter. Bernhard unternahm einen letzten Versuch. Er sang noch ein Lied, füllte Kaffee in seine alte Kaffeemaschine, in der das Wasser immer so laut gurgelte, drehte das Radio auf, als ihm kein Lied mehr einfiel, setzte sich an den Küchentisch, um zu frühstücken. Aber es wollte ihm nicht schmecken. »Schnickschnack«, sagte er zu sich, »alles nur Schnickschnack.« Bernhard stand auf, schaltete das Radio aus und ging zum Fenster. Er schaute in seinen Garten, um den zu sehen, der so hartnäckig nach ihm rief. Aber da war keiner. Nur der Kirschbaum, die Hecke und das Blumenbeet. In diesem Blumenbeet neigten sich zwei große Sonnenblumen bedenklich weit zu Boden, als er am Fenster auftauchte. Als ob sie sich Bernhard genau ansehen wollten. »Schnickschnack«, sagte er erneut zu sich, doch es gab keinen Zweifel. Es waren die Sonnenblumen, die ihn riefen: »Bernhard!« Und bei jedem Ruf beugten sie sich so weit hinunter, dass Bernhard fürchtete, sie würden sich gar nicht wieder aufrichten. Denn das muß man wissen. Bernhard Hasenfuß war ein großer Blumenfreund. Und das hatte seinen Grund. Vor Blumen musste man keine Angst haben. Und sie redeten nicht. Sie redeten nicht. Bernhard nahm seine Brille ab. Das tat er nur, wenn er sehr verwirrt war. Blumen reden nicht, murmelte er vor sich hin und dachte, nur gut, dass ich meine Brille nicht aufhabe, dann muss ich wenigstens nicht mehr sehen, wie sie sich verbeugen. Schnickschnack, sagte er noch einmal. Doch die Rufe hörten nicht auf. Es sind nur Blumen, beruhigte Bernhard sich selbst. Was sollte er tun? Er wurde gerufen. Sollte er zu ihnen gehen? Er gab sich einen Ruck. Mutig setzte er seine Brille wieder auf, öffnete die Terrassentür und ging fast gar nicht zögernd zum Blumenbeet. Schon nach ein paar Minuten hatte er die 10 Meter geschafft und stand fast gar nicht zitternd vor den Sonnenblumen. »Nun«, sagte er, »da bin ich, Bernhard.« Es waren 2 große Sonnenblumen. Die Stängel dick wie Bernhards Arme, die flammend gelben Blüten groß wie Bernhards Kopf, die braunen Körner der Blüte glänzend. Aber die Blätter sahen gar nicht gut aus. Schlapp hingen sie herunter. »Aber ich habe sie doch gestern Abend gegossen«, dachte Bernhard. Die Sonnenblumen nickten bedächtig. Obwohl Bernhard es glauben wollte, war es nicht der Wind, der sie zum Nicken brachte, denn der Wind hatte Pause, es wehte keiner. Dann beugten sich die Sonnenblumen zu ihm hinunter. Eine Blüte legte sich auf seine linke Schulter, die andere Blüte legte sich auf seine rechte Schulter. »Bernhard«, sagte die eine Blüte, »schön, dass du gekommen bist. Wir brauchen deine Hilfe. Wir haben schrecklichen Durst und all die anderen auch.« Bernhard atmete auf. Das war es. Die Blumen brauchten Wasser. Er rannte zum Haus. An der Wand war ein Wasserhahn. Daneben stand seine alte Blechgießkanne. Pfeifend ließ er Wasser in die Kanne laufen und ging zurück zum Beet. Er goss das Wasser auf die Erde und nickte den Sonnenblumen zu. Er hörte nicht auf zu pfeifen. In feinen Strahlen lief das nass aus der Kanne. Als sie leer war, setzte Bernhard die Kanne ab und nickte den Sonnenblumen zu. »Na, tut das gut?« Aber die Sonnenblumen schüttelten die Köpfe. »Schau hin«, sagten sie, »schau genau hin.« Bernhard schaute genau hin. Da, wo er gerade eine ganze Kanne Wasser hingeschüttet hatte, war der Boden knochentrocken. »Das kann doch nicht sein«, sagte er laut. Er kniete sich hin und griff in die Erde. »Zuckersand!« Die Erde rann ihm durch die Hände. Staub stieg auf. »Wo ist das Wasser hin?« »Wir haben so schrecklichen Durst«, klagten die Sonnenblumen. »Wir brauchen deine Hilfe.«
»Das sehe ich, aber ich verstehe es nicht«, sagte Bernhard.
Er sprang auf, rannte zum Schuppen, holte eine Schaufel und stieß sie in die Erde. Immer wieder rutschte der trockene Sand ins Loch hinein, doch Bernhard grub unermüdlich weiter. Irgendwo musste das Wasser geblieben sein. Er fand es nicht. Bernhard rannte wieder zum Schuppen, holte 2 große Eimer, füllte sie mit Wasser, grub die Sonnenblumen mit den Wurzeln aus und stellte sie hinein.
»Ah«,
machten sie, und ihre Blätter richteten sich auf.
»Gerettet«,
dachte Bernhard und sah sich um. Was war das? Alle Pflanzen, ob Blumen oder Bäume, ließen die Blätter hängen. So viele Eimer hatte er nicht.
»Was passiert hier?«, fragte er die Sonnenblumen.
»Wir sind nur Blumen. Deswegen haben wir ja dich gerufen, damit du uns hilfst«,
antworteten die Sonnenblumen.
»Tja, ich werde mir etwas überlegen«, versprach Bernhard und vergaß, dass Blumen eigentlich gar nicht sprechen können.
Die eingebildete Stockrose. Nachdem Bernhard Hasenfuß an diesem Morgen aus dem Garten hereingekommen war, griff er als erstes zum Telefon und nahm sich einen Tag frei. Er arbeitete in einem großen, langweiligen Büro und man würde ihn kaum vermissen. Dann wusste er nicht so recht weiter. Er schaute durchs Küchenfenster in den Garten. Dort standen die beiden Sonnenblumen in Wassereimern und reckten ihre Blüten in seine Richtung. Sie hatten ihn am frühen Morgen gerufen und ihn damit geweckt. Sie hatten so schrecklichen Durst und alle anderen Pflanzen auch, ob er ihnen nicht helfen könnte. Bernhard Hasenfuß, der so ängstlich war, wie sein Name es ahnen ließ, hatte die beiden Sonnenblumen zunächst zu gießen versucht, aber der Boden war so ausgetrocknet, dass das Wasser einfach verschwunden war. Dann hatte er sie in 2 Wassereimer gestellt,
aber er hatte nicht für alle Blumen, Sträucher und Bäume in seinem Garten Eimer. Also war er wieder ins Haus gegangen, um sich eine Lösung zu überlegen. Aber ihm fiel nichts ein. Er stand auf, legte die Hände auf den Rücken und drehte im Haus seine Runden. Das tat er immer beim Nachdenken. Als er im vorderen Teil seines kleinen Hauses angekommen war, sah er durchs Fenster Kinder, die lachend in Richtung Freibad gingen. Sie waren braun gebrannt. Wie lange hatte es nicht geregnet, fragte sich Bernhard und konnte sich nicht erinnern. Lange, sonst wäre es ja nicht so trocken. Was kann ich nur gegen die Trockenheit tun? Da fiel ihm etwas ein und er ging zurück in den Garten zu den Sonnenblumen. Sie neigten ihm ihre Blüten entgegen. Erschrocken hob Bernhard die Hände und murmelte: »Moment!« Plötzlich ging ihm alles zu schnell. Für einen Augenblick flammte der Gedanke auf, er könne ein wenig verrückt geworden sein, weil er mit Blumen sprach. »Bernhard«, sagte er zu sich, »darauf kommt es nicht an. Sei einmal kein Hasenfuß. Die Pflanzen brauchen deine Hilfe.« Er atmete tief durch, straffte sich, stemmte die Hände in die Hüften und sagte großspurig: »Jungs, ich habe da eine Idee.« Die Sonnenblumen reagierten nicht. Bernhard ließ die Hände sinken. Hatten die beiden wirklich mit ihm gesprochen? Schweiß stand ihm auf der Stirn. War er krank? Sollte er sich hinlegen?
»Mann, Mann, Mann«,
sagte plötzlich eine raue Stimme hinter ihm. Bernhard zuckte zusammen und drehte sich blitzschnell um. Eine Stockrose, die er im Frühjahr eigenhändig umgepflanzt hatte, drehte ihre Blüte hin und her, als würde sie den Kopf schütteln. Dann schnellte sie ein wenig vor, und es war Bernhard, als schaue sie ihm direkt ins Gesicht.
»Hasenfuß, du Tropf, seit wann sind Sonnenblumen Jungs? Sprich sie richtig an, dann antworten sie auch.«
Die Stockrose zog ihren Kopf zurück und drehte ihn weg, als würde sie eine Audienz beenden. Bernhard war beeindruckt und beruhigt. Die Blumen sprachen doch mit ihm, also war er nicht verrückt. »Liebe Sonnenblumen«, sagte er, »ich möchte mit einem Baum sprechen. Wie stelle ich das an?« Schweigen. Bernhard räusperte sich. »Schönste der gelben Blütenträger, ich möchte...« Hinter ihm erklang ein raues Lachen. Die Stockrose.
»Hör auf, Süßholz zu raspeln. Sie wissen es nicht. Vielleicht solltest du einfach jemanden fragen, der etwas davon versteht.«
Bernhard sah sich um. Die Stockrose hatte ihm wieder ihre Blüte zugedreht, sah aber schräg über ihn hinweg, was er reichlich eingebildet fand. Er beschloss, sie nicht zu beachten und drehte sich weg, um weiter in den Garten zu gehen.
»He«, zeterte die Stockrose. »He, ich hab mich gemeint. Sprich mit mir. Du kannst doch jetzt nicht einfach weggehen.«
Bernhard drehte sich wieder um, und dann erfuhr er von der Stockrose, dass es kein Problem war, mit Bäumen zu sprechen, wenn man, ja, wenn man in ihre Krone kletterte. Der Stamm war stets hölzern und daher nicht besonders begabt im Umgang mit Menschen, während die Krone, wie der Name schon sagt, das Beste am Baum war, wenn auch langsamer als jede Stockrose. Bernhard Hasenfuß hätte die Stockrose gern zurechtgewiesen, weil sie so eingebildet war, aber er war zu sehr damit beschäftigt, Angst zu haben. Klettern? Er? Was, wenn er herunterfiele? Er war so sehr mit seiner Angst beschäftigt, dass er fast vergessen hätte, warum er mit dem Baum hatte sprechen wollen. Er wollte wissen, was in diesem Jahr so anders war. Er wusste, dass Bäume in ihren Jahresringen alles speichern, was geschieht, eine Art hölzernes Gedächtnis also. Vielleicht würde ihm etwas einfallen, was er gegen die Trockenheit tun könnte, wenn er wüsste, was anders war in diesem Jahr. Aber klettern? Doch als ein Windhauch die trockenen Pflanzen zum Rascheln brachte, wusste Bernhard, dass er es tun musste. Mit zitternden Knien ging er auf den Apfelbaum zu, der hinten links im Garten stand. Auch der ließ die Blätter hängen, und die Sonne brannte. Bernhard seufzte und dachte: »Na ja, wenn ich herunterfalle und mir weh tue, dann habe ich bei meiner Krankmeldung wenigstens nicht gelogen.« So stand er bald am Fuß des Apfelbaums. Bernhard blinzelte. Die Sonne schien viel zu hell durch die Äste, als er nach oben blickte. Wie hoch der Baum war und wie seine Beine zitterten.
»Angst?«
kam eine raue Stimme von hinten. Natürlich die Stockrose. Bernhard Hasenfuß straffte sich und ohne dass er es sehen konnte, lehnte sich die Stockrose erleichtert zurück.
Hand über Hand, vorsichtig und ohne nach unten zu schauen, zog Bernhard sich zu den ersten Ästen nach oben und setzte sich auf den dicksten, der in Richtung seines Hauses aus dem Stamm ragte. Und nun? Ach ja, er hatte ja den Baum fragen wollen, was so anders war. Erschöpft lehnte er seinen Kopf an den Stamm und hörte ein Wispern.
»Danke, dass du gekommen bist«, wisperte der Baum. »Ich fühle mich schon ganz schwach. Der Sommer scheint endlos zu sein. So lange hat es noch nie nicht geregnet, und ich lebe immerhin schon seit 36 Jahren. Aber was das Wichtigste ist, es kommen keine Wolken über dem Ort an. Wir alle, wir Bäume, die den Menschen und Tieren Schatten spenden, stehen den ganzen Tag in der Hitze. Nicht eine sommerliche Wattebauschwolke sorgt für Erleichterung. So viel Licht gab es nie. Die Wolken fehlen und so. Und der Regen, nie Schatten. Hilf uns, Bernhard«,
schloss der Apfelbaum sein Wispern flehentlich. »Aber was soll ich tun?« fragte Bernhard ratlos.
»Ich hätte da eine Idee«,
sagte plötzlich jemand neben ihm. Zunächst konnte Bernhard nicht sehen, wer da sprach, aber dann erblickte er eine Raupe, die auf einem schrumpeligen Apfel saß. Bernhard schaute genauer hin. Die Raupe trug eine Brille, so wie er.
»Wir müssen dahin gehen, wo die Wolken sind, und sie überreden, wiederzukommen«, sagte die Raupe. »Ja, das müssen wir.«
Bernhard stöhnte auf. Nicht genug, dass er auf einem Baum saß, jetzt sollte er auch noch verreisen. Sehnsüchtig blickte er zu seinem Haus. Da fiel sein Blick auf die Stockrose, und die nickte ihm doch tatsächlich mit der Blüte zu. Bernhard beschloss, sich erst mal einen Tee zu kochen. Aber wie in aller Welt sollte er vom Baum herunterkommen? Die Reise mit der Raupe. Als Bernhard Hasenfuß wieder am Fuß des Apfelbaumes stand, konnte er sich nicht erinnern, wie er von diesem heruntergekommen war. An alles andere, was zuvor geschehen war, erinnerte er sich aber noch gut. Wie er von den Sonnenblumen in den Garten gerufen worden war, wie sie ihm ihr Leid über die Trockenheit geklagt und ihn um Hilfe gebeten hatten, wie er trotz seiner Höhenangst auf den Apfelbaum gestiegen war, um von ihm zu erfahren, was in diesem Jahr so anders war. Und wie der Baum ihm erzählt hatte, dass alle Pflanzen nicht nur unter der Dürre litten, sondern auch darunter, dass die Wolken in diesem Sommer ausblieben und dass es nie auch nur einen Hauch von Schatten gab. Nun stand Bernhard Hasenfuß hier auf dem Rasen und konnte sich einfach nicht daran erinnern, wie er von diesem Baum heruntergekommen war. Und was hielt er da eigentlich in der Hand? Er hielt sich unbeholfen die flache Hand vor die Augen. Darauf lag ein schrumpeliger Apfel. In diesem Sommer gab es keine saftigen Äpfel. Warum also hatte er ihn gepflückt?
»Ich muss einen Hitzschlag haben«, dachte Bernhard,
und in ihm wuchs ein leiser Hauch von Hoffnung, dass er alles, was an diesem Vormittag geschehen war, nur geträumt hatte. Dann hätte er wieder in seinen wohlvertrauten Alltag schlüpfen können und er wäre als rechter Hasenfuß am Abend ins Bett geschlüpft. Ein verlockender Gedanke.
»Alles nur ein Traum«, murmelte er vor sich hin.
»Das könnte dir so passen«,
hörte er ein feines Stimmchen aus dem Apfel kommen. »Jetzt ist es soweit«, dachte Bernhard, »jetzt höre ich Stimmen. Ich sollte sofort ins Bett gehen.« Da erschien auf der runzeligen Haut des Apfels eine Raupe. Und mit einem Mal erinnerte Bernhard sich. Es war diese Raupe gewesen, dieses kleine Tier mit der gerippten grünen Haut und dem roten Kopf mit schwarzen Augen, vor denen eine Brille schwebte, wie er eine trug. Es war diese seltsame Raupe gewesen, die ihm vom Apfelbaum heruntergeholfen hatte.
»Und jetzt gehen wir auf große Reise«,
sagte die Raupe und rollte hinter der großen Brille die Augen, als wäre das ein großer Spaß. Was Bernhard gar nicht fand. Die Raupe hatte ihm vorgeschlagen, die Wolken zu besuchen und sie zu bitten, endlich wiederzukommen. Selbst der Apfelbaum, der schon seit 36 Jahren lebte, konnte sich nicht erinnern, einen Sommer wie diesen so ohne jeden Schatten erlebt zu haben.
»Viel musst du ja nicht einpacken bei der Affenhitze«,
sagte die Stockrose, an der Bernhard und die Raupe auf dem Weg zum Haus vorbeikamen.
»Da musst du nicht viel tragen. Bist ja nicht der Stärkste.«
»Lass ihn in Ruhe. Er tut schon, was er kann«,
riefen die Sonnenblumen.
»Bitte, wenn ihr meine Scherze nicht schätzt«,
erwiderte die Stockrose und drehte ihre Blüte zur Wand.
»Gott sei Dank habe ich keine blühenden Blumen im Haus. Dieses Geschwätz könnte ich nicht ertragen«, dachte Bernhard.
»Ein bisschen was musst du doch einpacken«,
sagte die Raupe.
»Die Wolken sind hinter dem Gebirge und da oben kann es ganz schön kalt werden.«
Bernhard wäre beinahe der Apfel aus der Hand gefallen. Ins Gebirge? Das war nicht nur richtig weit weg, sondern auch hoch. Und das bei seiner Höhenangst.
»Was ein rechter Hasenfuß ist«,
sprach die Stockrose zur Wand. Bernhard hatte genug. Er ging ins Haus und packte. Wenig später kam er wieder heraus und man konnte Bernhard Hasenfuß mit festen Wanderschuhen an den Füßen und einem Sonnenhut auf dem Kopf zum Bahnhof laufen sehen. Bei der Arbeit hatte er sich gleich für die ganze Woche abgemeldet. Er hatte noch ein wenig Resturlaub. Und bis Ende der Woche würde er die Reise sicher beendet haben. Das hoffte er stark. Ins Gebirge. Er schüttelte den Kopf. So richtig begreifen konnte er immer noch nicht, was er hier tat. Die Hitze flimmerte über dem Asphalt. Der Himmel spannte sich blau und hoch über der kleinen Stadt. In der linken Hand trug Bernhard seinen Koffer, in der rechten Hand den Schrumpelapfel. Darauf saß die Raupe und schaute höchst zufrieden in die ihr unbekannte Welt. Bernhard kaufte sich eine Fahrkarte am Schalter des kleinen Bahnhofs und legte den Apfel auf den Tresen. Die Frau hinter dem Schalter bekam große Augen und sagte,
»Mein Herr, Ihr Apfel hat einen Wurm.«
»Ja, ich weiß«, sagte Bernhard, »das ist mein Wurm. Er will mir den Weg zu den Wolken im Gebirge zeigen. Wir wollen Sie bitten, zurückzukommen, damit die Pflanzen nicht mehr so leiden. Also...« In diesem Moment schaute er auf, um der Frau das abgezählte Geld zu überreichen. Doch sie war nicht mehr da. Sie war von ihrem Stuhl aufgesprungen und drückte sich an die Wand ihrer kleinen Kabine. Sie sah ihn an, als wäre er nicht ganz bei Trost. Bernhard Hasenfuß legte das Geld auf den Tresen, nahm seine Karte, die die Frau glücklicherweise bereits zurechtgelegt hatte, und machte sich zum Bahnsteig davon. »Ich muss besser aufpassen, was ich sage«, dachte Bernhard Hasenfuß. Die Raupe kicherte. »Machst du dich etwa lustig über mich?« Aber die Raupe verstand nicht, was er damit meinte. Sie wusste gar nicht, was das war, sich über jemanden lustig machen. Sie freute sich einfach nur, dass sie mal herauskam, dass sie nicht immer nur den Baum sah. Dann richtete sie sich plötzlich erschrocken auf, rief »Gefahr!« und verschwand blitzschnell in ihrem Apfel. Bernhard sah sich alarmiert um. Der Zug lief in den Bahnhof ein. Ein rot-grün-schwarz lackierter Zug mit einer roten Lok vorneweg, deren Scheinwerfer wie lustige Äuglein bemalt waren. Bernhard hielt den Apfel an sein Ohr, nachdem er die Raupe gefragt hatte, wovor um Himmels Willen sie denn Angst hätte.
»Eine Riesenraupe«,
sagte die Raupe mit zitterndem Stimmchen aus dem Apfel heraus.
»Sie wird uns fressen. Und wie laut sie ist!«
Bernhard wollte schon loslachen, aber dann verstand er, wie riesig und bedrohlich dieser Zug für die Raupe aussehen musste. Er flüsterte ihr ein paar beruhigende Worte zu, steckte den Apfel in die Jackentasche und stieg in den Zug. Im Abteil holte er den Apfel mit der Raupe aus der Tasche und stellte ihn auf den kleinen Tisch am Fenster. Nach einer Weile kam der Kopf der Raupe aus dem Apfel, zuerst nur bis zur Brille, dann ganz.
»Wie schnell das alles vorbeirauscht«,
staunte sie. Bernhard nickte. Wenn alles glatt ging, waren sie schon am Nachmittag im Gebirge. Durch das Zugfenster blickte er in den Himmel. Strahlend blau. Kein Wölkchen zu sehen. Wie in aller Welt sollte er die Wolken dazu bringen, wieder über seiner Stadt zu segeln und Regen zu spenden? Er seufzte. Überall ließen die Pflanzen die Blätter hängen. »Was sollen wir nur tun?« murmelte er. Die Raupe sah ihn an.
»Na, mit den Wolken reden?«
Bernhard wollte ihr gerade sagen, dass er das nicht konnte, da fiel ihm ein, dass er am Tag zuvor auch noch nicht mit Blumen, Bäumen und Raupen gesprochen hatte. Warum also nicht mit Wolken sprechen? Er nahm sich ein Brot aus seinem Koffer und biss genüsslich hinein. Irgendetwas würde ihm schon einfallen, da war er sich mit einem Mal ganz sicher. Der verträumte Wolkenschieber. Bernhard Hasenfuß war froh, dass er allein im Zugabteil saß. Auf dem Tischchen am Fenster lag der schrumpelige Apfel und aus einem kleinen Wurmloch lugte die Raupe hervor. Die kleine grüne Raupe mit dem roten Kopf und den schwarzen Augen, vor denen eine Brille schwebte. Bernhard war wirklich froh, dass er allein im Abteil saß. Wie hätte er anderen erklären sollen, dass er mit der Raupe unterwegs war in den Süden, ins Gebirge? Dort wollten sie die Wolken bitten, endlich wieder ins Land zu kommen, dorthin, wo Bernhard wohnte. Das Land ächzte unter Hitze und Trockenheit. Dass die Blumen und Bäume in Bernhards Garten ihn um Hilfe gebeten hatten, wer würde ihm das glauben? Er wunderte sich, dass ihm zuvor die Trockenheit nicht aufgefallen war. Dabei lag das Land unter einer Hitzeglocke, die Luft flimmerte über den Feldern, und jede Pflanze und jeder Baum, der vor Bernhards Augen vorbeizog, ließ die Blätter hängen. Alles wirkte staubig. Der Zug wurde langsamer und rumpelte über mehrere Weichen. Sie kamen an einem Bahnwärterhäuschen vorbei. Plötzlich blieb der Zug stehen. Direkt vor dem Fenster befand sich der Blumengarten des Fachwerkhäuschens. Vier prächtig geratene Stockrosen blickten Bernhard und die Raupe an. Die Blumen nickten ihnen ungeduldig zu und Bernhard öffnete etwas beklommen das Fenster. »Ja?« fragte er. »Was kann ich für euch tun?«
»Jetzt wird es langsam eng«,
sagte die größte Stockrose. Selbst ihre tiefsten Wurzeln würden nur noch Staub finden, berichtete sie, und dann wollte sie von Bernhard wissen, ob er schon einen Plan habe. Sagte Bernhard und schaute die Raupe hilfesuchend an. Doch die blieb stumm.
Bedeutet was?«
fragte die Stockrose. Bernhard war sich nicht sicher, ob sie ernsthaft fragte oder sich über ihn lustig machte. Doch dann hustete die Stockrose und Blütenstaub rieselte auf den ausgetrockneten Sandboden. Bernhard war erschrocken. Er musste nachdenken und vor allem musste er den Blumen Hoffnung machen, sonst würden sie aufgeben und dann käme der Regen zu spät. »Wir fahren ins Gebirge«, begann er zu erklären. »Wir, also die Raupe und ich, wollen die Wolken davon überzeugen, dass sie die Berge wie sonst auch überwinden, damit sie den Regen endlich wieder über das kleine Land bringen, in dem wir leben.« Die Stockrose hauchte.
»Wie willst du das tun?«
Doch bevor Bernhard antworten konnte, setzte sich der Zug ruckelnd wieder in Bewegung. Dadurch blieb er den dürstenden Rosen die Antwort schuldig. Aber wenn er ehrlich war, im Moment hätte er auch keine gewusst. Bernhard nahm den Apfel in die Hand. Die Raupe kroch heraus und lief über seinen Handrücken. Die Beinchen kitzelten Bernhard, dennoch lächelte er nicht. Tausend Fragen flogen in seinem Kopf hin und her, aber er hatte nicht eine Antwort. Da richtete die Raupe sich auf und schaute Bernhard an.
»Die Zeit ist gekommen«, sagte sie. »Ich muss mich nun verpuppen.«
Das taten Raupen, wie Bernhard wusste, wenn sie lange genug Raupe gewesen waren. Sie zogen sich in eine Höhle zurück, einen Kokon, und verwandelten sich darin in einen Schmetterling. Es war ein wenig wie Zauberei, aber Bernhard fand den Zeitpunkt äußerst unpassend. Warum war denn die Raupe mitgekommen, wenn sie ihn jetzt alleine ließ? Als hätte sie seine Gedanken gelesen, sagte die Raupe,
»Bernhard, als Schmetterling kann ich dir viel besser helfen. Suche den Wolkenschieber auf den Gipfeln des Gebirges.«
Mit diesen Worten verschwand sie im Apfel. Bernhard ließ sich in die Polster sinken. Wolkenschieber? Was mochte das sein? Am nächsten Morgen stapfte Bernhard über eine steile Bergwiese. Er hatte den Zug am Abend zuvor an der Talstation verlassen und in einer kleinen Pension übernachtet. Kurz vor dem Schlafengehen hatte er den Apfel vorsichtig aufgeschnitten und eine braune Puppe darin gefunden. Die Raupe hatte sich also schon in das Wesen verwandelt, das zwischen ihr und dem Schmetterling stand. Jetzt, auf dem Weg zum Gipfel, trug Bernhard die Puppe in seiner Hemdtasche. Er schwitzte. Selbst hier oben war es brüllend heiß. Alles wirkte vertrocknet und staubig. Die Almwiese war braun und sogar die Äste der stolzen Bergtannen hingen erschöpft hinunter. Der Bach war ausgetrocknet und nur noch eine mit Geröll gefüllte Rinne in der kargen Wiese. Bernhard war froh, als der Weg ihn in einen kleinen Wald führte. Dort war es zwar auch heiß und trocken, und zwar so sehr, dass die Äste von selbst knackten, aber wenigstens gab es Schatten. Doch als Bernhard aus dem Wäldchen heraustrat, hätte er nicht weniger überrascht sein können bei dem Anblick, der sich ihm bot. Über einem mit fußballgroßen Steinen übersäten Geröllfeld hingen schillernde Blasen in der Luft. In jeder Blase befand sich ein elfengleiches Wesen, das sich zu den Klängen eines sanften Gesangs hin und her wiegte, und am Ende des Geröllfelds saß ein großer Kerl, der mit verträumten Augen auf das Ballett starrte und an eine Felswand gelehnt, verzückt die riesigen Hände rang. Bernhard machte einen Schritt zurück, um hinter einer Kiefer in Deckung zu gehen. Durch eine Lücke zwischen den Gipfeln sah er ein Wolkenmeer, das sich auf der anderen Seite des Gebirges staute. »Oh ja«, dachte er, »ich bin auf der richtigen Spur. Der große Kerl ist der Wolkenschieber und er hat seine Pflichten ganz offensichtlich vergessen.« In diesem Moment stand der Wolkenschieber auf und Bernhard konnte sich ihn genauer ansehen. Er hatte lange, graue Haare, die in alle Richtungen abstanden, einen wirren Bart und freundliche braune Augen. Seine Hände waren groß wie Schaufeln. Er begann einen Tanz, dessen Bewegungen an einen tapsigen Bären erinnerten, und als er Bernhard den Rücken zudrehte, konnte der dort große Flügel entdecken, die grau gefiedert waren. Alles in allem hatte er also alles, was man wohl zum Wolkenschieben brauchte. Flügel, die ihn zu den Wolken tragen konnten, und riesige Hände, mit denen er sie schieben konnte. Doch er tat es nicht. Er tanzte mit den Elfen. Bernhard war ratlos. In diesem Moment schoss ein Hase aus dem Wald, sah Bernhard auffordernd an, kreuzte das Geröllfeld und verschwand in einer Felsspalte. Bernhard dachte nicht lange nach. Als der Wolkenschieber sich im Tanz wegdrehte, folgte Bernhard dem Hasen. Der wartete in der Felsspalte auf ihn und bedeutete ihm zu folgen. Sie kamen auf der anderen Seite des Gipfels wieder heraus. Und wieder bot sich ein Anblick, der Bernhard vor Überraschung den Atem stocken ließ. Vor ihm lag das größte Wolkenmeer der Welt. Der Hase schaute hinaus und Bernhard folgte seinen Blicken. Der Regen, der aus den gestauten Wolken fiel, hatte schon einen Gutteil des Landes auf dieser Seite der Berge überschwemmt. Bernhard wurde wütend. Es war so viel Wasser da, für alle genug, aber es war so ungerecht verteilt. Auf der einen Seite Überschwemmung, auf der anderen Seite Wüste. Nur weil der verträumte Wolkenschieber das Wolkenschieben vergaß. Wie sollte er ihn nur dazu bringen, wieder seine Arbeit zu tun? Die Begegnung mit den Elfen. Da saß er nun, der bis vor kurzem noch so hasenfüßige Bernhard Hasenfuß. Er saß auf einem der höchsten Gipfel des Gebirges und schaute mit dem Hasen, den er eben kennengelernt hatte, auf das riesige Wolkenmeer. Da war er, der Regen, der auf der anderen Seite des Gebirges so sehnsüchtig erwartet wurde und fiel auf ein Land, das schon so nass war, dass es den Regen brauchte, wie ein Fisch einen Regenschirm, nämlich gar nicht. Auf der anderen Seite des Gebirges hingegen, dort, wo Bernhard herkam, war das Land staubig und die Blumen und Bäume waren kurz vor dem Verdursten. Deswegen war Bernhard hier. Die Stockrosen und Sonnenblumen aus seinem Garten hatten ihn um Hilfe gerufen. Und obwohl er bisher ganz sicher gewesen war, dass Blumen nicht sprechen können, diese hatten mit ihm gesprochen und ihn gebeten, die ausbleibenden Wolken wieder ins Land zu holen. Nun saß er hier mit dem Hasen und hatte herausgefunden, dass ein großer Kerl, den man den Wolkenschieber nannte, lieber mit Elfen tanzte, als den Wolken über den Gipfel zu helfen, wie es nun mal seine Aufgabe war. Gern hätte Bernhard die Raupe mit der schwebenden Brille gefragt, wie er das ändern könnte. Aber die Raupe hatte sich inzwischen verpuppt, um sich auf ihr neues Werden als Schmetterling vorzubereiten. Und in diesem Zustand sprach sie nicht. Sie steckte in seine Hemdtasche und schwieg.
Dafür habe ich sie nun von meinem Apfelbaum hierher getragen, dachte Bernhard, aber er wusste, dass Jammern nicht half. Er hatte die ganze Zeit das Bild vertrocknender Blumen vor Augen und die Zeit verrann. Da ihm der Blick auf die grauschwarzen Wolken, die sich vor dem Gipfel stauten, nicht weiter half, streichelte er den Hasen und schlich sich dann durch die Felsspalte zurück auf die trockene Seite, wo er den Wolkenschieber vermutete. Der große Kerl mit den riesigen Händen zum Wolkenschieben und den grau gefiederten Flügeln auf dem Rücken, die ihn zu den Wolken hinauftragen konnten, hatte dort vor kurzem verzückt getanzt, ganz dem Zauber der Elfen hingegeben, die in seifenblasenartigen Gebilden singend auf- und abschwebten. Als Bernhard vorsichtig aus der Felsspalte hinauslugte, fand er den Wolkenschieber schlafend vor. Er lag an der Bergwand, hatte ein verträumtes Lächeln auf den Lippen und sah ganz und gar zufrieden aus. Er schnarchte laut und wohlig. »Den wecke ich lieber nicht«, dachte Bernhard Hasenfuß, aber dann blickte er hinaus aufs graubraun staubende Land. Er musste etwas tun, daran führte kein Weg vorbei. Plötzlich tauchte neben ihm ein Schatten auf und Bernhard erschrak. Es war aber nur der Hase, und er zeigte mit den langen Ohren auf den Waldrand. Dort schwebten die Elfen. »Gut«, dachte Bernhard, »fange ich halt mit denen an.« Vorsichtig schälte er sich aus der Felsspalte heraus und schlich an dem Wolkenschieber vorbei, der mindestens dreimal so groß war wie er. Sein wohliges Schnarchen ließ den Boden leicht erzittern, und obwohl er im Schlaf so glücklich lächelte, hatte Bernhard einen Heidenrespekt vor dem schlafenden Riesen. Er setzte ein gewinnendes Lächeln auf und näherte sich langsam den Elfen. Es waren sieben. Ihre durchsichtigen, seifenblasenartigen Hüllen schillerten in der Sonne. Sie waren etwa so groß wie Bernhards neuer Freund der Hase, aber feingliedrig, und sie schienen fast gewichtslos. Aus ihren feinen Gesichtern strahlten blau leuchtende Augen, ihr goldenes Haar glänzte in der Sonne. Sie waren in grüne Kleidchen gehüllt und ihre Arme und Beine, die sie zu den Klängen einer für Bernhard unhörbaren Musik bewegten, waren braun gebrannt. Sie hatten Bernhard bemerkt und schwebten auf ihn zu. Bernhard fiel es schwer, ihren Gesichtsausdruck zu deuten. Sie schienen freundlich zu sein, aber gleichzeitig blickten sie ein wenig starr.
»Ein Fremder! Wie interessant!« sagte die Elfe, die Bernhard am nächsten war.
Ihre Stimme klang wie das Klingen eines feinen Glöckchens. Bevor Bernhard reagieren konnte, hatten sie ihn in einem Reigen umringt. Er spürte, wie ihre Bewegungen ihn verzauberten.
»Das ist gar nicht gut«, dachte er. »Ich muss einen kühlen Kopf bewahren, sonst haben sie mich im Nu genauso betört wie den Wolkenschieber. Wer soll dann den Riesen mit den großen Händen davon überzeugen, dass er die Wolken über den Berg schaufelt? Wenn ich es nicht tue, wird es wohl niemand tun.«
Also setzte Bernhard sich auf den felsigen Boden, legte den Kopf in die Hände und dachte nach. Das hatte er seit dem Beginn seiner abenteuerlichen Reise nicht getan. Er war hierher geeilt, getrieben von dem Wunsch, den durstigen Blumen und Bäumen in seiner Heimat zu helfen. »Aber ich habe nicht genug darüber nachgedacht, wie ich das anstelle«, dachte Bernhard, »und jetzt fällt mir nichts ein.« Aber dann hatte er doch eine Idee. Vorsichtig schielte er zwischen seinen Fingern hindurch und fragte die Elfen, ob ihnen denn bei dem anstrengenden Tanzen nicht vielleicht nach einem erfrischenden Regenguss sei. Die Elfen giggelten.
»Aber dann platzen doch unsere bunt schillernden Blasen«, rief eine. »Wie sollen wir dann schweben? Was bist denn du für ein Kauz, dass du auf so seltsame Ideen kommst?«
Bernhard seufzte. So einfach würde er das Problem wohl nicht lösen. Und wenn er auf den Gipfel stieg und die Wolken herbeiwinkte? Er sah auf seine kleinen Hände und verglich sie mit denen des Wolkenschiebers. Die waren groß wie Schneeschaufeln. Nein, von seinen Händen würden sich die Wolken kaum beeindrucken lassen. Er war ratlos. Ein Windstoß fuhr durch den Wald am Rande des Geröllfelds unter dem Gipfel, und von den Bergtannen rieselten die trockenen Nadeln zu Boden. Das Rauschen des Windes in den Tannen hörte sich für Bernhard an wie ein Hilferuf. Die Elfen hingegen juchzten, als sie sich vom Wind so richtig durchschütteln ließen. Dann wurde es still. Die Hitze stand über dem Geröllfeld.
und Bernhard dachte wieder nach. Weil ihm so heiß war, stellte er sich den Herbst vor, in dem die Blätter zu Boden fielen. Niemand sorgte sich, weil im nächsten Frühjahr neue wachsen würden. Dann sah er die Blumen, die irgendwann verblühten. So entließen sie den Samen, aus dem im Frühjahr neue Blumen keimten. Und die Schmetterlinge? Sie legten Eier, aus denen schlüpften Raupen. Aus Raupen wurden Puppen, aus Puppen wurden wieder Schmetterlinge. Bernhard sprang auf. »Seid ihr schon fertig?« rief er den Elfen zu.
»Nichts ist jemals wirklich fertig«, sagte eine der Elfen, die jetzt neugierig auf ihn zugeflogen kamen.
»Wollt ihr nicht einmal selber richtig fliegen, anstatt in euren bunten Blasen nur hin und her zu schweben?« Die Elfen wurden noch neugieriger. »Ich glaube, ich habe da etwas für euch«, sagte Bernhard. Er zog die Puppe aus der Hemdtasche und legte sie für die Elfen gut sichtbar auf einen flachen Stein.
»Nun hilf mir, kleine Raupe«, dachte Bernhard,
»und zeige diesen Elfen, wie schön es sein kann, wenn man seine Haut abwirft und sich in etwas völlig Neues verwandelt.« Eine Schönheit schlüpft. Es war still unter dem Berggipfel, fast still. Der Wolkenschieber schnarchte wohlig, aber Bernhard Hasenfuß und die sieben Elfen achteten nicht weiter drauf. Die Elfen bildeten einen Kreis um den flachen Stein, auf dem die Schmetterlingspuppe in der Sonne lag, und schwebten langsam auf und nieder. Bernhard hatte sie dorthin gelegt, weil er hoffte, dass bald ein Schmetterling aus der Puppe schlüpfen würde. Das sollte den Elfen beweisen, dass sie nicht um die bunt schillernden Blasen fürchten mussten, in denen sie tanzend schwebten. Wie der Schmetterling aus der Puppe kam, wie also aus der unscheinbar braun gerippten Raupe ein überaus zartes und fliegendes Wesen werden konnte, so würde aus den Elfen in den Blasen ohne ihre Hülle vielleicht auch etwas werden, das noch bezaubernder war und von alleine bis in die Wolken hinauffliegen konnte. Bernhards Problem war, dass er genau das nicht wusste. Da er eigentlich so ängstlich war, dass er den Namen Hasenfuß nicht unberechtigt trug, war ihm nicht ganz wohl. Er hatte sich aber trotzdem getraut, weil er eine wichtige Aufgabe hatte. Denn die Elfen hatten den Wolkenschieber mit ihrem Tanz verzaubert, damit er den Wolken nicht mehr übers Gebirge half. Wenn es nun hier auf der trockenen Seite regnete, dann würden die bunten Blasen platzen, und die Elfen fürchteten, dass sie dann nicht mehr schweben könnten. Unglücklicherweise aber hatte des Wolkenschiebers Verzauberung weitreichende Folgen, denn dort, wo Bernhard herkam, hatte es wegen dieser Verzauberung seit Wochen gar nicht mehr geregnet. Bäume und Blumen waren dem Vertrocknen nahe. In ihrer Not hatten sie Bernhard in die Berge geschickt, um die Wolken zu holen, die sich auf der anderen Seite des Gebirges türmten und darauf warteten, dass der Wolkenschieber sie mit seinen Riesenhänden auf die andere Seite des Berges schaufelte. Viele waren schon abgeregnet und hatten für Überschwemmungen gesorgt. Doch der Wolkenschieber schaute lieber den Elfen beim Tanzen zu. Nicht nur das. Er tanzte sogar tapsig wie ein Bär mit, weil er so froh war über die Abwechslung, die die Elfen ihm bescherten. Bernhard war zunächst ratlos gewesen, wie er die Elfen überzeugen sollte. Auch er war fast ihrem Zauber erlegen. Aber dann war ihm die Puppe in seiner Hemdtasche eingefallen. Aus seinem Garten hatte er einen Apfel mit einer kleinen Raupe mit auf die Reise genommen. Dieses Tierchen, grün mit rotem Kopf, schwarzen Augen und schwebender Brille, hatte sich aber verpuppt. Und da Schmetterlingspuppen immer schweigen, konnte Bernhard nur hoffen, dass sie sich bald in einen Schmetterling verwandeln würde. Die Elfen wurden ungeduldig. Sie waren nicht fürs Warten gemacht. Schon fingen sie wieder mit ihrem Tanz an, schwirrten mal hierhin, schwirrten mal dorthin und kamen in immer größeren Abständen zu Bernhard, um nachzusehen, ob sich bei der Puppe schon etwas tat. Bernhard wurde traurig. Wenn der Schmetterling nicht bald schlüpfte, dann wusste er nicht mehr weiter. Er beugte sich über die reglose Puppe und hauchte seine Bitte. Nichts. Da löste sich eine Träne aus seinem linken Auge und fiel auf den braunen, gerippten Kokon. Und plötzlich tat sich etwas. Die Schmetterlingspuppe wackelte ein wenig hin, wackelte ein wenig her. Bernhard sprang auf und rief die Elfen zu sich. Er war wie ausgewechselt. Keine Angst mehr, dass sie ihn verzauberten. Keine Angst mehr, dass er seine Aufgabe nicht erfüllen würde. Nur reine Freude, weil die Puppe ihn nicht im Stich ließ. Die Elfen, die inzwischen am Waldrand und vor der Felswand ihre Reigen tanzten, ließen sich von Bernhards Begeisterung anstecken und kamen näher. »Schaut!« rief Bernhard. Und das taten sie. Die Puppe, die so lange still und stumm gewesen war, ruckte und zuckte. Dann brach sie an der dicken Seite auf. Ein Kopf kam hervor. Fühler entfalteten sich. Schon war der spiralförmige Rüssel des Schmetterlings zu erkennen. Unter dem atemlosen Staunen Bernhards und der Elfen schälte sich der Leib des neuen Schmetterlings aus der aufgebrochenen Hülle und da, unter den wärmenden Strahlen der Sonne, entfalteten sich die Flügel, größere Flügel, als Bernhard je gesehen hatte, samt rote und hellblaue Muster auf dunkelviolettem Grund. Eine wahre Schönheit. Die Elfen seufzten vor Wonne. Und dann wollten sie von Bernhard wissen, ob sie auch so schöne Flügel bekämen, wenn sie auf ihre schillernden Blasen verzichten würden. Natürlich wusste Bernhard das nicht. Als kleiner Angestellter aus einer Menschenstadt war er nicht so vertraut mit den Entwicklungsmöglichkeiten von in Blasen lebenden Elfen. Aber das konnte er jetzt kaum zugeben. Dafür fiel ihm ein, was er genau wusste. Man musste mutig sein, dann war alles möglich. So erzählte er den Elfen, dass er ein absoluter Hasenfuß war. Ein Mensch also mit der Eigenschaft, vor allem was Mut erforderte, wegzulaufen. Seit aber die Pflanzen ihn gebeten hatten, sie vor dem Verdursten zu retten, hatte er sich einfach auf den Weg gemacht und siehe da, es ging. Er hatte seine Angst überwunden und war ein anderer geworden, ein mutiger Bernhard Hasenfuß. Das könnten die Elfen doch sicher auch. Wenn sie auf ihre Blasen verzichteten, dann wären sie vor allem frei. Was waren die Blasen denn anderes als durchsichtige Gefängnisse? Die Elfen legten die Köpfe schräg und dachten nach. Immer wieder schauten sie auf den wunderschönen Schmetterling, dessen Flügel im Sonnenlicht glänzten. Der Schmetterling klappte sie langsam auf und zu, so dass sie stets in neuem Licht schimmerten. Bernhard beschloss, dieses Bild wirken zu lassen. Es schien ihm überzeugender zu sein als seine Worte. Er trat einen Schritt zurück, als er plötzlich eine große, schwere Hand auf seiner rechten Schulter spürte.
»Was machst du hier?«
dröhnte eine Stimme über ihm. Der Wolkenschieber war aufgewacht. Bernhard erstarrte. Der Riese war mindestens dreimal so groß wie er. Plötzlich war er sich gar nicht mehr so sicher, ob sein Mut tatsächlich existierte.
»Er will dich an deine Pflichten erinnern«,
krächzte es aufgebracht vom Waldrand her. Eine wütende Stockrose zwängte eine hochrote Blüte zwischen den bräunlich-grünen Ästen einer Bergtanne hervor.
»Da unten verdursten meine Brüder und Schwestern, weil du dich von ein paar Tanzmariechen ablenken lässt.«
Der Wolkenschieber knurrte. Doch dann drehte er Bernhard mit einer beiläufigen Bewegung zu sich herum und beugte sich hinunter.
»Mir war so langweilig, die Wolken tanzen nie für mich«,
sagte er wie zur Entschuldigung. Bernhard erschauderte. Der Wolkenschieber war so riesig. Dennoch kam ihm eine Idee. Wie wäre es, wenn der Riesenkerl zusammen mit den Elfen Wolken schaufeln würde? Der Wolkenschieber schüttelte missmutig den Kopf.
»Der Regen zerstört ihre Blasen und dann können sie nicht mehr schweben. Dann ist alles so langweilig wie zuvor. Weißt du das denn nicht, Bernhard?«
»Ich bin mir da nicht so sicher. Warte es doch einfach ab«, sagte Bernhard und versuchte, so zuversichtlich wie möglich zu wirken.
Tanz auf bunten Flügeln. Der Wolkenschieber sah verträumt zu den sieben Elfen hinüber, doch die beachteten ihn nicht. Die wunderschönen Wesen waren zu fasziniert von den tausend Farben, in denen die Flügel des Schmetterlings schillerten. Bernhard Hasenfuß war mehr als froh, dass der riesige Kerl ihn nicht beachtete. In der Gegenwart des Wolkenschiebers fühlte er seine alten Ängste wiederkehren. So weit war er gereist, um den Riesen dazu zu bewegen, die Wolken über den Berg zu schieben, damit in seinem Land die Blumen und Bäume wieder Regen bekamen und nicht verdorren mussten. Und so wenig hatte er, Bernhard, in der Hand. Einen Apfel mit einer Raupe darin hatte er dabei gehabt. Diese war nun aus einer Puppe zu einem Schmetterling geworden. Konnte er wirklich hoffen, dass die Elfen sich davon beeindrucken ließen? Dass sie die schillernden, bunten Blasen opferten, in denen sie eingeschlossen waren? Und was, wenn der Wolkenschieber am Ende gar wütend auf ihn würde? »Wäre ich doch bloß zu Hause geblieben«, dachte Bernhard Hasenfuß. Doch dann sah er die verzweifelt dürstenden Blumen in seinem Garten vor sich und nahm sich zusammen. »Noch ist nichts verloren, Hasenfuß«, sagte er im Geist zu sich und straffte die Schultern. Er sah sich um und schöpfte Kraft aus der großartigen Stille der Berge. Dass er keine Höhenangst mehr spürte, merkte er gar nicht. »Oh«, machten die Elfen plötzlich. Der Schmetterling hatte sich von seinem Stein aus in die Luft erhoben und drehte Runden um die Elfen. Wenn er sich bewegte, kamen die Farben noch besser zur Geltung. Er war wirklich wunderschön.
»Versprich uns, dass wir auch so schön werden«, forderten die Elfen Bernhard auf.
Doch er entgegnete, »Das kann ich nicht. Ihr müsst es einfach wagen.«
»Nein«,
rief da der Wolkenschieber verzweifelt und sprang auf.
»Weißt du eigentlich, wie einsam ich war ohne die Elfen? Nimm sie mir nicht weg!«
Bernhard legte ihm behutsam die Hand auf den mächtigen Unterschenkel und wunderte sich selbst darüber, dass er sich das traute. »Sie mögen dich. Sie werden mit dir fliegen, auch ohne ihre Blasen«, sagte er. Der Wolkenschieber sah ihn zweifelnd an. Doch Bernhard nickte ihm zu. Er spürte, dass er recht hatte, und verließ sich darauf. Die Elfen indes beachteten Bernhard und den Wolkenschieber nicht. Sie hatten nur den Schmetterling im Blick. Dann sahen sie sich kurz an, nickten und durchstießen gleichzeitig mit ihren Fingern die sie umgebenden Blasen von innen. Statt zu Boden zu stürzen, glitten sie langsam auf die Felsen. Da standen sie nun und schauten Bernhard erwartungsvoll an.
»Wo sind sie nun, unsere Flügel?«
flüsterten sie. Bernhard sah sie ratlos an. »Das war's«, dachte er, »ich hätte nie hierher kommen sollen.« Die Elfen begannen zu weinen, und da gab es für den Wolkenschieber kein Halten mehr. Er rannte auf die Elfen zu, nahm sie behutsam auf seine riesigen Hände und begann laut zu schluchzen. Die Elfen fanden sich plötzlich in einer Dusche von Tränen. Da rief plötzlich eine von ihnen,
»Mein Rücken, er ist nass und es juckt!«
Der Wolkenschieber hob die Hände dicht vor seine Augen. Er befürchtete, dass er den kleinen Wesen ein Leid zugefügt hatte. Doch die Elfen juchzten und zeigten sich gegenseitig mit ihren Fingern auf die Rücken. Dort, wo die Tränen des Wolkenschiebers hingefallen waren, wuchsen ihnen Flügel, bunt und schillernd wie die des Schmetterlings, aber in noch mehr Farben. Vorsichtig erhoben sie sich aus den Händen des Wolkenschiebers und begannen zunächst langsam, dann immer schneller durch die Luft vor den Gipfelfelsen zu tanzen. Als der Wolkenschieber das sah, warf er die Arme hoch und tanzte auch. Seine grau gefiederten Flügel entfalteten sich und er stieg auf in den Himmel, wo er einen Freudentanz in das Blau malte. Sein Schatten flitzte über das Geröllfeld. Die Elfen klatschten in die Hände und folgten ihm.
»Lass uns Wolken jagen«,
rief diejenige, die schon am höchsten gestiegen war. Da wusste Bernhard, dass seine Aufgabe erfüllt war. Doch bevor er sich auf den Weg nach Hause machte, hatte er noch etwas zu erledigen. Er hastete über das Geröllfeld zu dem Platz, an dem er den Schmetterling zuletzt gesehen hatte. Er rief ihn zu sich, hoffend, dass das Tierchen sich an ihn erinnern würde, auch jetzt, nach der Verwandlung. Und so war es. Im taumelnden Flugstil der Schmetterlinge kam er auf ihn zu und ließ sich auf Bernhards ausgestreckte Hand nieder. »Danke«, sagte Bernhard, »danke für deine Hilfe. Ohne dich hätte ich es nie geschafft.« Der Schmetterling klappte die Flügel auf und zu, was wohl seine Antwort war. Im Muster der schillernden Schwingen konnte Bernhard die Brille erkennen, die die Raupe getragen hatte. Als rot-grün geringelte Raupe war der Schmetterling redseliger gewesen, aber vielleicht war das so mit den Schmetterlingen. Manchmal schwieg auch Bernhard gern. Also beließ er es dabei. Er ging mit dem Schmetterling auf den Waldrand zu und setzte ihn dort ab. »Versteck dich«, sagte er zärtlich, »bald wird es regnen.« Der Schmetterling sah Bernhard noch einmal an, klappte die Flügel auf und zu, dann startete er. Er flog in den Wald und war bald nicht mehr zu sehen.
»Du solltest hier auch bald verschwinden«, krähte es neben Bernhards Ohr.
Es war die Stockrose, die vor kurzem den Wolkenschieber angeherrscht hatte. Bernhard nickte. Es war ihm klar, dass es hier bald furchtbar regnen würde, wenn die Elfen und der Wolkenschieber erstmal zusammen den Stau der Wolken vor dem Gebirge auflösten. Er konnte den Riesenkerl gerade noch sehen, wie er, umgeben von den Elfen, auf der anderen Seite des Gipfels auf die graue Wand aus Wolken zuflog. Offenbar amüsierten sie sich bestens. Da bewegte sich etwas neben Bernhards Füßen. Es war der Hase. »Auf, Hasenfuß«, sagte Bernhard zu sich. Und dann stoben der Hase und er gemeinsam den Berg hinunter. Zum ersten Mal in seinem Leben war Bernhard stolz auf seinen Namen. Er sprang über Felsen und Grate, und als ihm endlich auffiel, dass er wirklich keine Höhenangst mehr hatte, stieß er einen lauten Freudenschrei aus, der von den Gipfeln widerhallte. Als ihn die ersten Tropfen im Nacken trafen, lachte er laut und lauter. Bis zum Zug begleiteten ihn die Wolken, und als er sich immer noch lachend vom Hasen verabschiedete, war es ihm, als ob die Wolken am Himmel seine Freude teilten. Zwei Tage später stand Bernhard Hasenfuß am Küchenfenster seines kleinen Hauses und schaute hinaus in den Regen. Er hörte förmlich, wie die Bäume und Blumen das Wasser in sich aufsogen. Er nahm einen Schluck aus seiner Kaffeetasse und war mit sich sehr, sehr zufrieden. Und die Stockrose, die ihn vor seiner Reise ein wenig verächtlich betrachtet hatte, nickte dankbar. Und die beiden Sonnenblumen winkten ihm mit ihren gelben Blüten zu. Und als Bernhard Hasenfuß bei diesem schönen Anblick an den Wolkenschieber und die Elfen dachte, da hoffte er, dass sie gemeinsam gut auf seinen stummen Freund, den Schmetterling, aufpassen würden. Ihr hörtet »Das blumige Abenteuer des Bernhard Hasenfuß« von Thorsten Kuchta, gelesen von Gerd Wammeling.
Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.
Du willst noch mehr Ohrenbär hören? Dann abonniere unseren Podcast auf www.ohrenbär.de. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 8 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Morgen. Die Zölle von US-Präsident Trump dürfen laut einem Urteil erstmal nicht in Kraft treten. Das Gericht für internationalen Handel in New York begründet das damit, dass nur der Kongress Zölle gegen andere Länder verhängen darf. Trump hat demnach mit seinen Notstandsbefugnissen seine Kompetenzen überschritten. Die US-Regierung hat allerdings schon Berufung gegen die Entscheidung der relativ niedrigen juristischen Instanz eingelegt. Die Klagen haben 12 Bundesstaaten eingereicht, darunter auch 2 republikanisch regierte. Der deutsche Kulturstaatsminister Weimer will Internetkonzerne wie Google und Meta mit einer Digitalabgabe belegen. Wie er dem Stern gesagt hat, wird dafür eine Gesetzesvorlage vorbereitet. Laut Weimer soll für Plattformbetreiber mit Milliardenumsätzen künftig ein Satz von 10% fällig werden. Als Vorbild nennt er Österreich. Dort müssen große Online-Unternehmen seit 2020 eine Abgabe in Höhe von 5% ihrer Einnahmen aus der Werbung zahlen. Vertreter der Wirtschaft haben positiv darauf reagiert, dass die Bundesregierung Unternehmen schnell entlasten will. Entsprechend hat sich unter anderem die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der deutschen Industrie, Gönner, geäußert. Der Koalitionsausschuss hat gestern ein Sofortprogramm in Aussicht gestellt, Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn.
Schneller will die Regierung sein, wenn es zum Beispiel um vereinfachte Genehmigungsverfahren geht. Bei den Steuererleichterungen für Unternehmen, die investieren, ist es wenigstens möglich, sie nachträglich zu gewähren. Außerdem hat der Koalitionsausschuss dann auch noch ein Ergebnispapier mitgebracht. Darauf führt er fast alles auf, was schon im Koalitionsvertrag steht.
Die Straßenbahnstrecke an der Wuhlheide in Berlin wird seit dem Morgen schrittweise freigegeben. Nach Angaben der BVG fahren seit dem frühen Morgen wieder die ersten Trams. In der Startphase gibt es bei der Linie M17 erstmal einen Pendelverkehr im 10-Minuten-Takt. Die übrigen Straßenbahnlinien werden noch umgeleitet, bis dann ab Samstag überall Normalbetrieb gilt. Im Gazastreifen hat eine große Menschenmenge ein Lagerhaus des Welternährungsprogramms gestürmt und geplündert. Nach UN-Angaben sind in dem Gedränge mindestens 2 Menschen gestorben und viele weitere verletzt worden. Die Organisation sprach von Horden hungriger Menschen, die in das